D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag.
Mein Freund wollte, dass ich hierher komme.
Dein Freund wollte, dass du hierher kommst.
Er sagt, dass ich oft deprimiert bin.
Es tut mir leid zu hören, dass du deprimiert bist.
Es ist wahr. Ich bin unglücklich.
Glaubst du, hierher zu kommen wird dir helfen, nicht unglücklich zu sein?
Ich brauche Hilfe. So viel ist sicher.
So hätte ein Gespräch mit Eliza aussehen können. Das war quasi eine virtuelle Therapeutin, die in den 60er Jahren vom Informatiker Josef Weizenbaum erfunden wurde. Das Spracherkennungsprogramm machte zum ersten Mal eine Konversation zwischen Mensch und Maschine möglich. Die Menschen saßen vor einem Bildschirm und sprachen über ihre Probleme. Und viele der Versuchspersonen merkten nicht, dass es sich dabei nicht um eine wirkliche Therapeutin handelte, sondern um eine virtuelle. Denn Eliza konnte auf bestimmte Begriffe reagieren und hielt so das Gespräch immer am Laufen. Und wenn sie mal nicht weiter wusste, dann fragte sie einfach.
Wie meinst du das?
Ja, ganz schön schlau. Eliza war damals so ein Meilenstein in der Computerlinguistik, denn auch heute noch tüfteln Experten daran, wie die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine funktionieren kann. Viele Beispiele gibt's ja schon, zum Beispiel Programme, die Sprachaufnahmen automatisch abtippen oder sprechende Mobiltelefone. Doch die Maschinen, die stoßen auch immer an ihre Grenzen. Sie erkennen Wörter manchmal nicht richtig oder sind verwirrt, wenn etwas nicht der Regel entspricht, nach der sie programmiert wurden. Computerlinguisten träumen aber davon, dass die Kommunikation irgendwann so funktioniert, dass sie nicht mehr holprig ist und wir tatsächlich vergessen, dass wir mit einer Maschine sprechen. Wie weit die Entwicklung schon ist, darüber sprechen wir heute eine Stunde lang in mein Studium und wir beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
In der Computerlinguistik beschäftigt man sich sowohl mit sprachwissenschaftlichen Inhalten als auch mit den Grundlagen der Informatik. Im Mittelpunkt des Studiums steht die menschliche Sprache und wie sie von dem Computer als Schrift oder als Laut verstanden, umgesetzt und selbst produziert werden kann.
Wo kann ich das studieren?
Computerlinguistik kann man an 9 Universitäten studieren. Über die unterschiedlichen Schwerpunkte informieren die Webseiten der Unis.
Wie bewerbe ich mich?
Für Computerlinguistik kann man sich meist zum Wintersemester bewerben. Das Fach ist an fast allen Unis zulassungsfrei. Vorausgesetzt werden neben guten Englischkenntnissen Aufgeschlossenheit gegenüber Sprache, Mathematik und Computern. Je nach Universität endet das Studium der Computerlinguistik nach 6 oder 7 Semestern.
Computerlinguisten kümmern sich also nicht nur um die Programmierung von Software, sondern sie sollten auch eine Begeisterung für Sprachen mitbringen. Im Studiengang eingeschrieben ist Jean van Coppenolle. Er studiert Computerlinguistik in Potsdam und schreibt im Moment seine Bachelorarbeit über die lokale Kohärenzanalyse. Klingt kompliziert und ist es auch, denn es geht um die Frage, wie Rechner lernen, einen Text überhaupt verstehen zu können. Er erzählt uns, was man im Studium macht und was man überhaupt mitbringen sollte.
Mein Name ist Jean van Coppenolle. Ich bin 25 Jahre alt und studiere Computerlinguistik im 7. Fachsemester an der Uni Potsdam. Ich habe mich für Computerlinguistik entschieden, eigentlich sehr aus dem Bauch heraus. Interessiert habe ich mich irgendwie schon immer so ein bisschen für Sprache und ich fand eigentlich ganz interessant, dass es dann irgendwie Softwareentwicklung oder den Computer im Allgemeinen und Sprache zusammenführt. Computerlinguistik besteht zu einem gewissen und nicht geringen Teil aus Linguistik, denn was auch immer ich in puncto Linguistik am Computer machen möchte, dafür brauche ich ja die entsprechenden Grundkenntnisse. Insofern hat man natürlich insbesondere in den ersten 3 Semestern während des Studiums viel Linguistik mit drin. Dazu gehören so eine Sachen wie Satzlehre und Bedeutungslehre. Wenn ich einen Satz habe, wie ist der eigentlich strukturell so aufgebaut? Wie kann man das analysieren? Was sagt der eigentlich aus? Phonologie, das heißt irgendwie alles, was mit Lautproduktion zu tun hat. Welche Laute gibt es überhaupt? Und dann hat man natürlich auch einiges an Kursen und Modulen, wo man dann sagt, na gut, jetzt wollen wir irgendwie versuchen, die Brücke zwischen Linguistik und Informatik zu bauen. Und wie mache ich das jetzt eigentlich am Computer? Wie kann ich dem das begreiflich machen? Welche Techniken gibt es da? Also als Computerlinguist wird man auch einige rein informatiktechnische Module belegen. Man programmiert natürlich auch einiges. Und da muss man sich jetzt nicht unbedingt Gedanken machen. Man muss nicht zwingend programmieren können, wenn man das Studium beginnt. Man lernt es während des Studiums. Eine Sache, die man gerne als Linguist macht, ist Grammatiken schreiben. Das heißt, man hat irgendeine Form von Formalismus, die einem erlaubt, irgendwie Satzstruktur auszudrücken. Und dann schreibt man sich so eine kleine Grammatik fürs Deutsche. Und dann ist man dann schön irgendwie zu sehen, dass der Computer anfängt, korrekte Sätze des Deutschen oder irgendeiner anderen Sprache zu produzieren. Wenn man jetzt mit der Computerlinguistik anfängt zu studieren, dann gibt es noch jede Menge ungelöster Probleme. Dann natürlich oft die Möglichkeit, sich über bestimmte Probleme Gedanken zu machen und ein bisschen rumzuspielen. Man kann einfach viel mit eigenen Ideen spielen, experimentieren und dazu kommt noch, dass dann ab und zu auch was dabei rauskommt.
Jean van Coppenolle über sein Studium der Computerlinguistik an der Universität Potsdam. Eine computerlinguistische Entwicklung, die mir besonders gut gefällt, ist das Navigationsgerät. Inzwischen habe ich bei meinem auch verstanden, was es meint, wenn es links fahren sagt. Es meint nicht links abbiegen, das habe ich früher immer gemacht, sondern es meint einfach nur die linke Spur nehmen. Also das heißt, ich musste auch erstmal lernen, was das Gerät meint, wenn es zu mir spricht. So ein Navigationsgerät, das wünsche ich mir ja manchmal auch an anderen Orten, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel im Bauhaus. Da braucht man ja immer ewig, bis man den Artikel findet, den man gerade sucht. Und an so einer Idee, an so Raumnavigatoren wird auch im Moment mit Hochtouren gearbeitet. Und daran beteiligt sind auch Studenten der Universität Potsdam. Im Seminar Situierte Generierung lernen sie, was alles beachtet werden muss, um einen Menschen zielsicher durch Innenräume zu lotsen. Maria Hecht hat den Kurs für D-Radio Wissen besucht.
Im Computerlinguistik-Kurs an der Uni Potsdam ist alles etwas anders als in einem gewöhnlichen Uniseminar. Die Teilnehmerzahl ist sehr überschaubar. Gerade mal 4 Studenten haben sich um Dozentin Konstantina Garufi versammelt.
Okay, und wenn ihr sagt, warte mal kurz, dass ich nochmal in die Karte schaue oder dass ich mir überlege.
Die kleine Gruppe ist hochkonzentriert und das Seminar wirkt eher wie ein professionelles Meeting, in dem die allerletzten Fragen geklärt werden. Student und Dozent auf Augenhöhe.
Dass man dann nicht mehr extra sagen möchte, ne?
Okay, aber das ist, glaube ich, für ein System, ich stelle es mir relativ schwierig vor, dass ein System das von alleine kennt.
Solche kleinen Seminare sind übrigens typisch für das Studienfach Computerlinguistik. Und für die Studenten wie Anne optimal.
Also man ist einfach gezwungen mitzuarbeiten. Man kann nicht sagen, heute lasse ich mal die anderen machen, weil es fällt eben sofort auf. Was schon auch manchmal, wenn man eben nicht so gut vorbereitet ist, negativ auffallen kann. Aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass wir eigentlich schon Interesse haben an dem, was wir hier machen, ist es eigentlich eine super Voraussetzung, um so viel wie möglich mitzunehmen.
Viel mitnehmen werden die Studierenden auch aus dem Kurs Situierte Generierung, in dem es um eine Art von Mensch-Maschine-Kommunikation geht. Gemeinsam mit der Dozentin arbeiten sie an einem Softwareprogramm, eine Art Navi für Innenräume, das uns alle irgendwann einmal durch komplexe Gebäude oder auch nur durch das nächste Einkaufszentrum leiten wird. Die sogenannte Indoor-Navigation ist ein noch recht junges Forschungsfeld, liegt aber auch in der Industrie schon voll im Trend. Ein Grund, weshalb Konstantina Garufi genau dieses Projektseminar anbietet.
Erst vor wenigen Wochen haben wir gesehen, dass Google angefangen hat, Navigation im Inneren zu machen. Die sind noch nicht so weit, dass die auch wirklich Anweisungen generieren. Bei uns geht es her um ein Gerät, was den Menschen bei jedem Schritt unterstützen würde.
Damit der Mensch von einem Programm auch hilfreich durch Innenräume gelotst werden kann, müssen die Studenten jedoch erst einmal erforschen, wie sich der Mensch in so einer Navigationssituation verhält. Hier im Seminar dient eine Art Computerspiel als Orientierung, das auf einem Dialog zwischen 2 Menschen beruht, wie Studentin Anne erklärt.
Es waren 2 verschiedene Menschen, ein Mensch, der sich in dieser Computerwelt befand und sich da eben so durchmanövrieren musste und der hat eben konkrete Anweisungen von einem anderen Menschen bekommen. Also das Spiel diente eigentlich mehr dazu, um Daten zu sammeln, die ein System, was automatisch Anweisungen generiert, eben braucht. Also man braucht ja irgendwie eine Grundlage, irgendwelche Statistiken darüber, was für Anweisungen Menschen generieren und darauf soll das System arbeiten, um die eben dann selber produzieren zu können.
In der sogenannten GIF-Challenge, das grafisch aussieht wie ein PC-Spiel aus den 80er Jahren, wird man von einer strengen Computerstimme durch ein buntes Wohnungslabyrinth geleitet, in dem man verschiedene Knöpfe drücken muss. Wenn man den Anweisungen folgt und alles richtig gemacht hat, dann hält man am Ende eine kleine goldene Trophäe in den Händen.
Follow my instructions and we'll find the trophy. Are you ready? Go straight. Turn right. Push the button to the left of the picture.
Die Gift-Challenge ist jedoch nur ein Hilfswerkzeug, bei dem allerdings auch schon deutlich wird, was alles beachtet werden muss, wenn eine Anweisung für den Menschen sinnvoll und hilfreich sein soll.
Also so intelligente Navigationsanweisung hat dieses System noch nicht. Der sagt nur die ganz einfachen Go straight und so, aber ist noch nicht in der Lage zu sagen, geh durch den Gang. Dafür muss der erst wahrnehmen, dass es um einen Gang geht. Ne?
Turn right. Go straight.
Um die besten Anweisungen zu finden, die später auch für das Programmieren sehr wichtig sind, werten die Studenten alles aus, was in der Gift-Challenge wann und in welchem Zusammenhang gesagt wird. Hier sind jetzt die sprachwissenschaftlichen Kenntnisse der Computerlinguistik-Studenten gefragt, wie Sarah an einem Beispiel erläutert.
Man einfach einen Text und für bestimmte Segmente des Texts beschreibt man, was dieses Segment aussagt. Geh durch die Tür, dann annotiert man zum Beispiel, dass es eine Richtungsanweisung ist und dass die Tür praktisch das Objekt ist, an dem man sich orientiert.
Bevor dem Computer jedoch überhaupt irgendwas beigebracht werden kann, müssen immer alle sprachlichen Daten, als auch das, was der Mensch in der jeweiligen Situation sieht, hört oder anderweitig wahrnimmt, klassifiziert bzw. annotiert werden.
Das Ziel ist schon, dass diese Annotationen dann genutzt werden, um statistische Modelle erstellen zu lassen. Das große Ziel wäre dann schon, dass der Rechner dann eben in der Lage ist, mit Anwendung dieser Modelle selber so eine Anweisung zu generieren. Aber das ist nicht mehr Teil des Kurses. Also das
ist auch komplexer, als man denkt.
Ja. Also schon allein diese Erstellung von diesen Annotationsrichtlinien ist ja schon nichts, was man mal eben so runterschreibt.
Auch wenn Sie es in diesem Semester nicht mehr selbst programmieren werden, übt der große Realitätsbezug des Indoor-Navigationsprojektes einen großen Reiz auf die Studierenden aus, wie Dozentin Konstantina Garufi beobachtet hat.
Das, glaube ich, ist sehr motivierend für Sie. Ich glaube, dass die Studenten froh sind, wenn die an Themen arbeiten können, die auch wirklich nützlich sind, wo die nicht nur theoretisch irgendwas lernen, ohne zu wissen, wozu man das dann braucht, sondern dass die auch direkt sehen können, was man damit anfangen kann.
Mein Studium geht es heute um die Computerlinguistik. Jede Woche sprechen wir aber auch über ein anderes Thema, das Studenten umtreibt. Und heute geht es um die Situation von Studierenden mit Migrationshintergrund und um die Frage, wie ihnen eine Karriere in der Wissenschaft gelingen kann. Nur 11% aller Studierenden in Deutschland haben laut Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks einen Migrationshintergrund. Bei Doktoranden und Professoren ist der Anteil noch geringer. Und das liegt daran, dass diesen Studierenden oft Vorbilder fehlen und sie auch Erfahrungen machen, die ihnen den Weg in die Wissenschaft schwer machen. Das beobachtet Ayla Samiltis. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für Chancengleichheit an der Universität Bremen. Und sie hat das Projekt Enter Science ins Leben gerufen. Das läuft seit einem Jahr und richtet sich im Moment noch an Masterstudenten. Die sollen in Forschungsprojekte der Uni eingebunden werden. Außerdem können sie an Kursen teilnehmen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wurden. Mit Ayla Samiltis habe ich schon vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wie die Situation der Studenten mit Migrationshintergrund denn genau ist.
Wenn man jetzt sozusagen bedenkt, dass der Zugang zu höherer Bildung durch soziale Ungleichheit reguliert wird, dann kann man sozusagen nachvollziehen, dass sich Studierende mit Migrationshintergrund oftmals fremd fühlen, befremdet an der Institution Uni. Sie haben wenig oder manchmal sogar gar keine Vorbilder auf Seiten der Lehrenden. Ihnen fehlen Netzwerke, aber ihnen fehlen durchaus auch Ansprechpersonen. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass sie über wenig Institutionenwissen verfügen. Die Einrichtungen und Unterstützungsangebote der Universitäten, der Hochschulen nicht kennen oder auch nicht wahrnehmen. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass sie eben Ausgrenzungserfahrungen auch schon hatten auf unterschiedlichsten Ebenen. Und im Bereich Wissenschaft und Forschung zeigt sich eben, dass für Studierende mit Migrationshintergrund, dass das eben keine berufliche Perspektive oder keine leicht zugängliche berufliche Perspektive für sie ist. Und das wird deutlich daran, dass eben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert sind im Verhältnis zu ihrem Studierendenanteil.
Das heißt, die Studierenden brauchen besondere Förderangebote. Welche sind das denn zum Beispiel?
Ja, vor allen Dingen braucht es, glaube ich, auch Vorbilder. Also Vorbilder, Ansprechpersonen, um die Unsicherheiten, die Selbstzweifel, die sie haben oder die aufkommen können im Laufe des Studiums, aufzufangen, zu coachen, also Mentoren, sowas in der Art. Sie brauchen aber eben auch ganz konkret Institutionenwissen. Also wie tickt die Uni? Was wird von mir konkret erwartet? Und wie funktioniert Personalrekrutierung? Also das sind schon zentrale Fragen, die sich ihnen stellen. Und in den Gesprächen und auch in dem Seminar wurde mir immer wieder deutlich, oder das haben die Studierenden selber auch formuliert, dass ihnen der Code, also ihnen ist bewusst, dass es bestimmte Codes gibt, dass es einen bestimmten Habitus an der Uni gibt, der ist ihnen fremd. Und die Strategie, die sie daraus gewählt haben, ist, sich unsichtbar machen, also sich zurückziehen, sich möglichst zurücknehmen, was wiederum dazu führt, dass die Lehrenden seltener in direkten Kontakt mit diesen Studierenden kommen. Sie wollen da auch nichts falsch machen, die Lehrenden, haben aber durchaus auch ihre Vorbehalte, was die Sprachfähigkeit oder die Schriftfähigkeit von Studierenden mit Migrationshintergrund anbelangt. Naja, und so ist das sozusagen ein Zirkelschluss, der nicht unbedingt glücklich ist für diejenigen, die es dann betrifft.
Sie haben jetzt das Projekt ins Leben gerufen, das heißt Enter Science. Das richtet sich speziell an Studierende mit Migrationshintergrund. Was machen Sie denn da genau?
Also das zentrale Anliegen von Enter Science ist es, Partizipationschancen von Studierenden mit Migrationshintergrund im Wissenschaftsbereich zu erweitern. Und vor allem geht es darum, sie dazu anzuregen, sich mit dem Berufsfeld Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den eigenen Lebens- und Arbeitsperspektiven auseinanderzusetzen. Es geht uns darum, die Vielfalt der Studierenden sichtbar zu machen und ein Bewusstsein zu schaffen für die Hürden, die sich dieser Zielgruppe auf dem Campus stellen. Also es geht auch um Sensibilisierung. Konkret bieten wir Seminare und Workshops an, persönliche Beratungsgespräche, und das Herzstück des Projekts ist die Vermittlung von Kontakten zwischen Studierenden und Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen bzw. auch Forschungseinrichtungen. Wir möchten sozusagen Studierende, die in unseren Seminaren sind, in Forschungskontexte vermitteln, wo sie auch eigene Forschungsarbeiten anfertigen. Die Studierenden sollen Einblick bekommen, wie funktioniert Wissenschaft, wie sind die Arbeitsabläufe auf der einen Seite, und die Forschungsprojekte profitieren natürlich inhaltlich von der Mitarbeit der Studierenden und haben auch die Möglichkeit der aktiven Nachwuchsförderung. Also der Ansatz ist das forschungsorientierte Lernen, weil wir ja Studierende aus allen möglichen Fachbereichen haben. Unser Angebot ist angesiedelt im Bereich der General Studies, und das forschungsorientierte Lernen ermöglicht auch, dass die Studierenden fachkompetent, also fachbereich bezogen betreut werden und im Idealfall in ihrer Abschlussphase, in ihrer Masterphase eben von Leuten aus diesen Forschungsprojekten inhaltlich qualifiziert betreut werden.
Das Projekt läuft ja seit einem Jahr. Können Sie schon eine erste Bilanz ziehen?
Eine wichtige Bilanz ist, dass die Nachfrage sehr groß ist. Also die Nachfrage war im vergangenen Jahr so hoch, dass wir nicht alle Interessierten sozusagen auch betreuen konnten und vermitteln konnten.
Um welche Zahlen geht es da genau?
Wir hatten im ersten Semester über 40 Anfragen, was das Seminar anbelangt in den General Studies. Das Seminar war dann aber teilnahmebeschränkt auf 15 Personen. Darüber hinaus haben wir auch noch Studierende, die wir betreuen. Also von diesen 15 Studierenden, die an dem Seminar teilgenommen haben, die haben wir auch fast alle in Forschungseinrichtungen vermittelt. Also die haben wir teilweise als studentische Hilfskräfte in Projekten untergebracht, teilweise eben auch als eigene Forschungsarbeit, die dann zur Masterarbeit weiterentwickelt werden.
Also sind alles Masterstudenten im Moment?
Es sind im Moment alles Masterstudenten. Im kommenden Semester öffnen wir das Programm auch für Bachelorstudenten.
Sind denn die Institute oder dann vor allem die Professoren offen dafür oder mussten sie doch erstmal Überzeugungsarbeit leisten oder auch mehr, ich sag mal, auf das Thema vielleicht überhaupt erstmal aufmerksam machen?
Also ich sag mal, die sind offen für Studierende, wie auch immer, die engagiert sind und gerne in ihren Forschungsbereichen, Forschungsschwerpunkten mitarbeiten möchten. Und sie sind eher erstaunt darüber, dass das jetzt Studierende oder dass das ein Programm ist, was sich nur an Studierende mit Migrationshintergrund richtet. Die Idee des forschungsorientierten Lernens, die hat bei uns an der Uni in Bremen auch durchaus Tradition und wird auch von der Unileitung sehr unterstützt. Insofern ist der Ansatz, womit wir arbeiten, auf sehr fruchtbaren Boden gekommen. Aber sozusagen die Idee, dass man sozusagen gezielt auch Studierende mit Migrationshintergrund fördert und coacht und auch begleitet, das ist jetzt eher in den Anfängen. Aber sie werden, also wie gesagt, alle, die wir versucht haben zu vermitteln, die wurden erfolgreich vermittelt, sie werden mit offenen Armen empfangen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema an den Hochschulen im Moment an Bedeutung gewinnt? Also ich kenne einige Hochschulen, die haben sich jetzt auch das Thema Diversity Management auf die Fahne geschrieben. Da geht es darum, wie kann ich auf die Bedürfnisse von Studierenden aus ganz unterschiedlichen Gruppen eingehen. Also haben Sie das Gefühl, dass auch dieses Thema auch an Hochschulen wichtiger wird im Moment?
Ja, absolut. Also Öffnung der Hochschule, interkulturelle Öffnung der Hochschule, Widening Participation sind sozusagen die Schlagwörter. Und das wird im Moment breit diskutiert mit Blick auf die Diskussionen um Bildungsintegration, aber auch hinsichtlich der Innovations- und Konkurrenzfähigkeit von Wissenschaftsstandorten wird natürlich anerkannt, dass die Teilhabechancen von Migranten, Migrantinnen im Hochschulbereich zu erhöhen sind und die Thematik konzeptionell aufzugreifen ist. Also die Themen Vielfalt und Chancengleichheit, also das ist jetzt inzwischen schon auch bewusst und durchgesickert, dass die beiden Themen wichtig sind, um die Hochschule selber zu stärken. Ein Ausdruck davon ist auch, dass die Charta der Vielfalt von unterschiedlichen Universitäten unterzeichnet wird. Insofern kann man das schon so deuten, dass die Themen jetzt konzeptionell angegangen werden.
Das beobachtet Ayla Samiltis, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für Chancengleichheit an der Universität Bremen. Sie hat das Projekt Enter Science ins Leben gerufen, das seit einem Jahr läuft und sich an Studenten mit Migrationshintergrund richtet.
Thank you.
In mein Studium geht es heute um den Studiengang Computerlinguistik. Die Studenten beschäftigen sich mit der Frage, wie die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine gestaltet werden kann und wie uns Computerprogramme, technische Geräte oder Roboter optimal in unserem Alltag unterstützen können. Vieles gibt es ja schon. Kühlschränke, die einem sagen, wann man Milch einkaufen muss. Autos, die wissen, wann man beim Einparken an ein anderes Auto stoßen könnte. Und Handys, die automatisch erkennen, welches Wort man tippen möchte. Manchmal sind uns die Geräte sogar schon einen Schritt voraus, so wie Watson, ein IBM-Rechner, der im vergangenen Jahr bei Jeopardy gegen einen Menschen gewonnen hat. Vanessa Dane, die hat sich mal angesehen, wie das funktioniert hat.
Jeopardy ist das Spiel, bei dem der Quizmaster die Antworten vorliest und die Teilnehmer die dazu passenden Fragen finden müssen. Zum Beispiel, in dieser Stadt wurde Arturo Toscanini 1930 der erste nicht-deutsche Leiter der Wagner-Festspiele. Die richtige Frage à la Jeopardy wäre, was ist Bayreuth? Wenn nicht ein Mensch, sondern eine Maschine die Antwort bzw. Frage gibt und das auf Englisch, klingt es so.
What are trousers?
No.
What is harness racing?
No.
What is taxi to the dark side?
No.
What is artificial sweetener?
Come on now, no.
Ein Ausschnitt aus einem IBM Image-Film. Die Szene zeigt Watson in einem Testlauf 2006. Damals war er noch nicht ganz auf der Höhe. Watson, das ist eine semantische Suchmaschine, die den Sinn einer Frage analysieren und mithilfe einer riesigen Datenbank dann die richtige Antwort finden kann. Nach der bescheidenen Leistung 2006 setzten Watsons Entwickler alles daran, seine Wissensspeicher zu füllen und sämtliche Daten sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Sie fütterten ihn mit fast 100 GB an Texten, Wörterbüchern und Enzyklopädien. Mit Erfolg. Watson versteht sogar mehrdeutige Fragen.
A famous red-coiffed clown or just any incompetent fool. Watson?
Who is Bozo?
Nice! Good job, Watson!
Im Februar 2011 besiegte Watson in einer dreitägigen Jeopardy-Reihe seine beiden menschlichen Gegner. Beide Rekordsummengewinner aus vorherigen Sendungen.
After Germany invaded the Netherlands, this queen, her family and cabinet fled to London. Maria?
Who is Beatrix?
No. Watson?
Who is Wilhelmina?
That is correct.
In natürlicher Sprache kann man mit unterschiedlichen Worten das Gleiche ausdrücken oder nur durch Austauschen eines Begriffes den Inhalt einer Aussage komplett verändern. Watson und andere semantische Suchmaschinen sind dazu in der Lage, diese Unterschiede zu erkennen. Was eben noch spielerisch erprobt wurde, soll in Zukunft Menschen bei wichtigen Entscheidungen unterstützen. Computerlinguisten in Forschungslaboren arbeiten an verschiedenen semantischen Suchmaschinen, die in Bereichen eingesetzt werden können, in denen es auf schnelle und zuverlässige Antworten ankommt. Zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik.
Im Bereich der Suchmaschinen ist die Computerlinguistik also schon weit fortgeschritten. Wenn wir Bücher kaufen, zum Beispiel bei Amazon, werden uns ja auch welche vorgeschlagen, die ähnlich sind oder die andere gekauft haben. Und im Moment werden mir in Werbeanzeigen im Internet immer bunte Kleider gezeigt, nur weil ich vor Karneval nach originellen Kostümen gesucht habe. Die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine funktioniert also in vielen Bereichen schon ganz automatisch und auch so, dass wir sie selbst gar nicht mehr steuern können. Meine Kollegin Steffi Orbach hat am Mittwoch mit Alexander Koller über Zukunftsvisionen in der Computerlinguistik gesprochen. Er ist Professor für theoretische Computerlinguistik an der Universität Potsdam. Und sie wollte von ihm wissen, wie ähnlich Mensch und Maschine denn werden können und ob es zum Beispiel möglich ist, dass die Maschinen die Sprache irgendwann so gut beherrschen wie wir Menschen.
Langfristig? Klar, also unser Traum ist, dass wir irgendwann mal Computer bauen, bei denen man nicht mehr erkennen kann, wenn sie mit dem reden, ob es ein Computer war oder ein Mensch. Von dem, ich will gar nicht Fernziel dazu sagen, Traum sind wir ziemlich weit entfernt. Und die Kunst bei der ganzen Geschichte ist dann, einzelne Teilprobleme rauszugreifen, eingeschränkte Probleme, die wir heute schon lösen können. Also wir wollen nicht warten die nächsten 100 Jahre, bis wir dann irgendwann mal perfektes Sprachverstehen im Computer haben, sondern wir wollen heute schon nützliche Dinge machen, so wie zum Beispiel die Rechtschreibkorrektur, die Sie erwähnt haben. Und die Kunst dabei ist eben dann eben zu erkennen, was geht denn schon und was ist nützlich heutzutage, was wir hinkriegen können.
Wo liegen denn die Probleme? Was ist genau der Knackpunkt?
Warum funktionieren die nicht richtig? Ja, genau. Also da gibt es eine Reihe von Sachen, die nicht richtig funktionieren. Eine Sache ist, Sprache ist kompliziert. Ja, jeder, der mal eine Fremdsprache gelernt hat, weiß, wie schwierig die Grammatik ist von einer echten Sprache. Muss man im Computer, also Menschen sind ziemlich gut drin, Fremdsprachen zu lernen. Computer sind ganz schlecht drin, überhaupt Sprachen zu lernen. Mhm. Und das muss man ihm erstmal beibringen, wie diese Sprache grammatisch überhaupt funktioniert. Dann ist das zweite Problem, dass sie, damit man mit Sprache richtig umgehen kann, muss man wissen, was die Sachen eigentlich alle bedeuten, die da drin, die gesagt werden. Und deswegen muss man wissen, wie die Welt funktioniert, in der wir die Sprache benutzen. Also zum Beispiel das Dialogsystem bei der Bank muss wissen, wie eine Bank funktioniert. Ja, muss wissen, was eine Kontonummer ist und solche Sachen, damit sie danach fragen kann und dann die richtigen Sachen damit machen. Und solche Probleme treten, also jetzt sind Banken zumindest auf der Ebene von meinem Telefonbanking ein sehr, sehr einfaches Gebiet. Aber wenn Sie jetzt sowas wie Watson nehmen, der in der Lage sein muss, über völlig beliebige Fragen irgendwie und umgekehrt zu beliebigen Antworten Fragen zu finden, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass man schon richtig, richtig viel wissen muss, um Sprache richtig benutzen zu können. Auch dieses Wissen muss man erstmal in den Computer reinbekommen. Man hat dann das Problem, dass die Gesprächssituation eine Rolle spielt. Also eine Sache, die zum Beispiel bei diesen Dialogsystemen am Telefon überhaupt nicht gut funktioniert, ist, dass wenn Menschen miteinander reden, dann ist es so, dass wir uns normalerweise immer so Feedback geben zwischendurch, dass wir noch zuhören und sowas.
Diese Hms zum Beispiel.
Genau, solche Hms. Genau, so wie Sie jetzt gerade gemacht haben. Vielen Dank. Und die Dialogsysteme am Telefon machen sowas natürlich nicht. Das heißt, man spricht so ins Nichts rein. Man weiß überhaupt nicht, hat der Computer überhaupt Aufmerksamkeit? Wenn er welche hat, hört er mir eigentlich zu? Versteht er noch, was ich sage? Dieses ganze Feedback fehlt völlig. Und in verschiedener Form tritt sowas in ganz vielen anderen Anwendungen auch auf. Zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie hätten so ein, also Sie nehmen jetzt mein Handy, mit dem ich reden kann, ja, und ich will dann irgendwie sagen, ruf mal meine Schwester an, dann muss natürlich das ist kein eingebautes Wissen, ja, also der Hersteller von dem Handy kann dem Handy nicht gesagt haben, wie meine Schwester heißt, sondern es muss wissen speziell über mich, wie meine Schwester heißt und wo er die im Telefonbuch findet. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten einen Staubsaugerroboter, den Sie mit Sprache steuern können und Sie wollen sowas sagen wie, da unter der Couch ist noch dreckig, dann muss natürlich dieser Roboter erstmal wissen, wo eigentlich Ihre Couch ist und welches von diesen vielen Sensor-Messdatenpunkten er da so irgendwie kennt, wo jetzt eigentlich meine Couch ist und so. Das heißt also, die Situation, in der die Kommunikation stattfindet, spielt eine riesige Rolle für die Sprachverarbeitung, die wir überhaupt noch nicht richtig verstehen.
Sie zählen, ich habe Sie jetzt gefragt, was alles noch so fehlt, um Maschinen sprechen zu lassen wie Menschen. Alles. Und Sie kommen gar nicht mehr aus den Aufzählungen heraus. Das hört ja gar nicht auf. Werden sich diese ganzen Probleme überhaupt jemals lösen lassen?
Naja, klar.
Ja, also, wann denn? Und wie?
es sind ja schon viel mehr Probleme gelöst als noch vor, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren, ja. Also der Grund dafür, dass es uns überhaupt gibt, ist ja, dass solche Probleme nicht gelöst sind. Und das macht Computerlinguistik ja auch zu einem reizvollen Studienfach, zu einem reizvollen Wissenschaftsgebiet. Aber wenn Ihnen jemand vor 10 Jahren, da gab es Handys schon, aber wenn Ihnen da jemand erzählt hätte, Sie können mit Ihrem Handy reden und der kann Ihnen dann sagen, wie das Wetter morgen wird, dann hätten Sie ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt und es als totale Science-Fiction abgetan. Das heißt also, solche Sachen, die funktionieren schon viel besser, als man vor 10 Jahren sich hätte träumen können. Und auch solche Sachen wie maschinelle Übersetzungen hat man vor 5 Jahren, sagen wir mal, eher so zum Amüsement gemacht und heute kommen da durchaus brauchbare Sachen raus. Das heißt also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Traum vom perfekt sprachverarbeitenden Computer, der ist ein Traum, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dass Sie und ich ihn noch erleben. Aber die Praxis von Computersystemen, die nützliche Sachen machen mit Sprache, solche, wie ich sie jetzt gerade aufgezählt habe und Sie ja vorhin auch, die ist heute schon da. Und da arbeiten wir jetzt Stück für Stück dran, die Probleme, die wir lösen können, größer zu machen.
Das sagt Alexander Koller, Professor für theoretische Computerlinguistik an der Universität Potsdam, im Gespräch mit meiner Kollegin Steffi Orbach. Computerlinguisten beschäftigen sich mit der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Darum geht's heute in mein Studium. Sie programmieren all die Geräte, die uns das Leben etwas leichter machen sollen. Zum Beispiel die Apps für Smartphones, die uns sagen, wo wir den nächsten Blumenladen oder Bäcker finden. Manchmal führt das bei Menschen aber auch zu Verwirrungen, denn die Systeme, die funktionieren ja immer ganz unterschiedlich. Man sieht ja zum Beispiel an Bankautomaten immer wieder Menschen, die direkt auf den Bildschirm drücken und nicht auf die Tasten daneben, um Geld abzuheben. Und über Ecken wurde mir auch die Geschichte von einem Mann erzählt, der am Bahnhof versucht hat, den Fahrplan aus Papier mit Zeigefinger und Daumen größer zu ziehen. Klar ist heute aber auch, die schlauen Geräte sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken und überall wird an neuen Ideen getüftelt, wie sie uns im Alltag noch stärker unterstützen könnten. Für Computerlinguisten gibt's also viel zu tun. Maria Hecht hat Experten nach Karrierechancen und Verdienstmöglichkeiten für die Absolventen der Studiengänge gefragt.
Welche sind die Hauptarbeitsfelder?
Manfred Stede, Professor für angewandte Computerlinguistik an der Universität Potsdam.
Viele Arbeitsfelder in der Computertechnologie werden mit Computerlinguistik angereichert. Das gilt für den ganzen Bereich der Suchmaschinen, klassisches Dokumentenmanagement, Information Retrieval. Daneben gibt es die ganze Welt der Dialogsysteme, Spoken Dialogue Systems. Viele haben da schlechte Erfahrungen mit dem Anrufen von Callcentern, die teilautomatisiert sind, wo ich also mit Rechnern tatsächlich spreche. Aber ich würde vermuten, dass auch da in den nächsten Jahren sehr viel passieren wird. Wenn man so die Stellenanzeigen verfolgt, ist es so ein Verhältnis von 60 zu 40 zwischen Forschungsstellen und Industriestellen. Auf dem industriellen Markt sind 95% aller Stellen dann doch Software-Programmierstellen und nicht reine Denkstellen.
Was kann ich verdienen?
Alexander Siebert, Computerlinguist und Geschäftsführer von Retresco, einem Software-Dienstleister, der sich vor allem mit Sprachtechnologien beschäftigt.
In der Forschung ist es üblicherweise so, dass man natürlich mit den standardisierten Gehältern einem reingeht, wenn man also diplomiert oder einen Master hat. Knappe 40 ist das initial, glaube ich, 38 bis 40.000. In der Wirtschaft ein bisschen anders, stärkere Aufstiegschancen, zumal der Markt momentan auch hart umkämpft ist. Als Trainee kann man da gut und gerne auch mit als Bachelor schon mit 40 einsteigen und dann relativ schnell auf 50 hochgehen. Wenn man dann mehr Projekterfahrung hat und auch mehr Verantwortung, geht es natürlich dann 60, 70. Also die Grenzen sind da offen in der Wirtschaft.
Wie sind die Perspektiven?
Alexander Siebert.
Die Perspektiven sind sehr gut. Muss ich nur Axel Springer zum Beispiel angucken. Die versuchen bis 2014 oder 2015 50% des Umsatzes über Digitalgeschäft zu machen. Da sieht man also auch ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Der Markt in Deutschland boomt so, weil natürlich es viele Startups gibt mittlerweile. Und ein gut ausgebildeter Computerlinguist, der kann sich dann seine Jobs schon aussuchen. Computerlinguisten werden gebraucht in allen Branchen. Das ist also einer mit der relevantesten Jobs, die es geben wird.
Gute Berufsaussichten für Computerlinguisten also. Übrigens eine Branche, die auch viele Frauen anzieht. So wie Vivian Mast an der Universität Bremen arbeitet sie in einem Sonderforschungsbereich, der sich mit der Raumkognition beschäftigt. Da geht es um die Frage, wie Menschen Räume wahrnehmen, sich in ihnen zurechtfinden und dann darüber kommunizieren. Und vor allem an dieser letzten Frage arbeitet die Arbeitsgruppe von Vivian Mast. Worum es dabei genau geht, das hat sich Katharina Dammwert angesehen.
Willkommen beim Infokiosk, dem interaktiven Navigationsassistenten. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich suche Ute Mai.
Möchten Sie Frau Ute Mai besuchen?
Ja.
Vivian Mast spricht mit ihrem Forschungsobjekt, dem Infokiosk, einem Computer, der Menschen Wegbeschreibungen liefert. Dass der Infokiosk dabei nicht nur rechts, links und geradeaus sagt, dafür ist Vivian Mast zuständig. Bildliche Beschreibungen, so hat die Wissenschaftlerin herausgefunden, können wir uns wesentlich besser merken als bloße Rechts-Links-Folgen. Den Weg zu Ute Mais Büro kann der Infokiosk schon jetzt bildlich detailliert beschreiben.
Gehen Sie nach rechts und gehen Sie immer geradeaus, bis Sie in einen großen Flurbereich kommen. In der Mitte des Flures ist eine Treppe. Hinter der Treppe sind links und rechts zwei Glastüren, die von Betonpfeilern verdeckt werden. Gehen Sie durch die linke Tür.
Dass der Infokiosk irgendwann nicht nur den Weg zum Büro von Ute Mai erklären kann, sondern sämtliche Wege in den unterschiedlichsten Gebäuden, das ist das Ziel des Projekts. Vorher muss Vivian Mast aber erst einmal herausfinden, was eine gute bildliche Beschreibung überhaupt ausmacht und wie solche Beschreibungen dann vom Computer automatisch erzeugt werden können.
Der eine Teil meiner Arbeit besteht aus ganz viel Lesen. Das heißt, ich muss die ganze Literatur, die es irgendwie zu dem Thema gibt, lesen und da sehen, wie haben andere Leute versucht, das Problem zu lösen, wie gut waren die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. und was kann ich davon für meine Arbeit verwenden. Und das ist halt dann auch schon sowohl aus der linguistischen Seite als auch halt aus der Informatikseite. Das heißt einerseits, welche Kriterien sind wichtig, zum Beispiel für Menschen, wenn da irgendwo ein Ball ist in einem Raum und die sollen sagen, wo der ist. Welche Kriterien entscheiden dann, ob sie sagen, der Ball ist links von dem Tisch oder der ist hinter dem Stuhl oder irgend sowas. Und die andere Seite sind dann halt Algorithmen oder maschinelle Lernverfahren. Das heißt, wie können Computer dann solche Sachen lernen? Weil ich kann denn ja nicht für jeden einzelnen Raum, den es in jedem Gebäude auf der Welt gibt, eine eindeutige Lösung anbieten, sondern irgendwie müssen wir mit weniger Daten, mit weniger Beispielen dahin kommen, dass es dann allgemeingültig ist und dass es dann für möglichst viele andere Gebäude funktioniert.
Bevor es aber an die Algorithmen geht, steht heute bei Vivian Mast die Linguistik auf der Tagesordnung. Genauer gesagt Theorien zum Referenzobjekt, dem Objekt, auf das in den Wegbeschreibungen Bezug genommen wird.
Welches Objekt ich aussuche, um den Ort von meinem Zielobjekt sozusagen zu beschreiben. Und da geht es eben darum, dass halt die sich besser eignen, wenn sie groß sind natürlich. Also ich sage natürlich nicht, die Tür ist links von dem Staubkrümel. Und dass man eher Objekte nimmt, die sich farblich sehr von der Umgebung abheben. Also wenn da 10 grüne Türen sind und eine rote Tür, dann kann ich halt sehr gut sagen, die Tür links von der roten Tür. Wenn aber alle Türen grün sind oder alle Türen irgendwie leicht unterschiedliche Grüntöne haben oder mehrere rote Türen verteilt sind, dann kann ich das nicht mehr machen.
Mit solchen Theorien beschäftigt sich Vivian Mast gerne. Und doch, die Mischung von Theorie und Praxis, ebenso wie die von Informatik und Linguistik, sind der Wissenschaftlerin wichtig.
Einerseits kann ich halt konkret was programmieren und da auch so die Algorithmen und die Strukturen, die dahinter stecken, dass es funktioniert. Und andererseits ist es aber immer verbunden damit, wie kommunizieren Menschen, wie nehmen sie ihre Umgebung wahr. Das heißt, man hat immer diese beiden Seiten und das finde ich einfach unglaublich spannend und das macht den Job natürlich auch sehr vielseitig.
Vielseitig ist die Arbeit auf jeden Fall. Neben Lesen und Programmieren gibt Vivian Mast auch Seminare, besucht Konferenzen und führt Experimente mit Probanden durch. Und manchmal macht sie sich auch selbst mit dem Infokiosk auf den Weg durch die Flure der Uni Bremen, auf der Suche nach dem Büro von Ute May.
Links befinden sich Fenster zum Innenhof. Auf der rechten Seite sind 2 Glastüren. Gehen Sie durch die 2. Glastür. Gehen Sie immer geradeaus, dann kommen Sie zu dem Raum von Frau Ute May auf der linken Seite. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ein freundlicher Raumnavigator auch noch. Katharina Dammwert hat sich in Bremen angesehen, wie der funktionieren könnte. In meinem Studium haben wir heute schon ganz viel darüber gesprochen, wie Computer und technische Geräte unseren Alltag bestimmen oder in Zukunft bestimmen könnten. Wir sprechen über den Studiengang Computerlinguistik. Was Studieninteressierte wissen müssen, wenn sie sich für das Fach interessieren, das hat Maria Hecht am Freitag mit meiner Kollegin Ingrid Zimmer besprochen. Maria hat sich für D-Radio Wissen intensiv mit dem Studiengang beschäftigt und Ingrid wollte erstmal von ihr wissen, was die Studenten im Studium denn alles machen müssen.
Also generell ist es noch ein ganz junges Studienfach, also wenn man das so sagen kann, es ist erst in den 80er Jahren an die Unis gekommen und inhaltlich ist es eine Vermischung aus Sprachwissenschaft, Linguistik, Informatik und dann eigentlich auch noch Mathematik und im Fokus steht natürlich die menschliche Sprache, ganz gleich geschrieben oder gesprochen und Computerlinguisten entwickeln dann eben Programme, die diese menschliche Sprache also verstehen und im weitesten Sinne auch verarbeiten können. Damit haben wir alle zu tun, wenn wir was in eine Suchmaschine also hineinschreiben oder auch wenn wir uns was automatisch übersetzen lassen oder in einem Callcenter anrufen, wo wir dann eben mit so einer Computerstimme sprechen. Und damit aber so ein Programm menschliche Sprache überhaupt verarbeiten kann, braucht es eben dieses linguistische Wissen, also von Bedeutung, Grammatik, Phonetik von Sprache. Und das wird dann in eine Form gebracht und dann kommt Mathematik und Informatik dazu. Denn diese Sprache wird dann eben in Modelle oder sogenannte Formalismen, nennen das Computerlinguisten, umgesetzt, damit der Rechner damit überhaupt was anfangen kann. Computerlinguistik ist aber ganz allgemein gehört zur künstlichen Intelligenz. Und obwohl wir ja alle ganz gut mit Sprache so als Menschen klarkommen, ist es überhaupt nicht leicht, einem Rechner menschenähnliches Verstehen oder auch Sprachwiedergabe beizubringen. Also Ironie oder Witz oder wie auch immer, sowas versteht ein Computer nicht oder auch die Mehrdeutigkeit von Wörtern, ja.
Wie sieht dieser Studienalltag dann aus?
Na, durch die Vermischung von diesen beiden Disziplinen hat man vor allen Dingen am Anfang des Studiums ganz typische sprachwissenschaftliche Kurse. Also da lernt man Sprachstrukturen, Funktionsweisen etc. kennen. Übrigens nicht nur von Deutsch oder Englisch, sondern da es ja um dieses Systemsprache geht, guckt man sich beispielsweise auch mal afrikanische Dialekte an. Mhm. In der Informatik dann lernt man das Programmieren von Grund auf und in den ersten computerlinguistischen Anwendungen dann programmiert man zum Beispiel Grammatiken von irgendeiner Sprache und dann kann man ja überprüfen, hat der Rechner das jetzt verstanden? Anhand meiner ganzen Algorithmen kann der jetzt korrekte Sätze produzieren. Dieses Softwareprogrammieren spielt dann in den späteren Semestern eine immer größere Rolle und es ist ganz üblich, dass man eben bei einer Hausarbeit oder später auch Bachelorarbeit dann eben seine Software-CD mit abgibt. Ja, das ist dann sozusagen die Arbeitsleistung, die man da erstellt hat. Und da kommen dann eben auch immer Theorie und Praxis zusammen. Das spielt im Studium, ganz gleich jetzt welches Semester, immer eine große Rolle. Sei es jetzt in Form von einem Praktikum oder von Projektseminaren. Und man kann natürlich in dem Praktikum, was sehr groß geschrieben wird an den meisten Unis, auch schon ganz gute Kontakte dann in die Wirtschaft knüpfen.
Wenn man Computerlinguistik studieren will, was sollte man können oder was sollte man mitbringen?
Na, also neben dem Abitur natürlich ist wirklich ein Muss Englisch. Englischkenntnisse sind ganz bedeutend, jetzt nicht nur, weil linguistische Bücher hauptsächlich, also die linguistische Forschung ist halt im englischsprachigen Raum ein bisschen besser, sondern es ist ein sehr internationaler Studiengang. Das heißt, eine Vorlesung oder ein Seminar ist dann eben auch schon mal in englischer Sprache. Aber generell, und das ist jetzt für das Fach wirklich konkreter, die Lust an Sprache muss gegeben sein. Man muss ein gutes Sprachgefühl haben, man muss sich dafür auch interessieren. Und gleichsam muss man sich für Informatik und Mathematik begeistern. Das ist schon ein bisschen seltsame Mischung. Aber wer das hat, der kann sich da eigentlich dann sofort darauf bewerben. Und das ist natürlich ein sehr spezielles Anforderungsprofil, was auch nicht jeder automatisch mitbringt. Und es ist aber auch nicht so, dass man sagt, ach, das ist auf jeden Fall was für Informatiker. Das stimmt auch nicht. Also dieses Sprachgefühl wird ganz groß geschrieben und das technische Verständnis. Und zu meiner Überraschung, Männer und Frauen halten sich wirklich die Waage in dem Studiengang.
Tatsächlich?
Ja, ich habe auch Kurse gesehen, da waren fast nur Frauen drin.
Ich habe von meinem geistigen Auge nur Männer gehabt, die Keller vor vielen Bildschirmen sitzen, irgendwas programmieren und diese dicken Nerdbrillen anhaben.
Nee, leider nicht. Also es sind wirklich, auch die Frauen tragen keine Nerdbrillen. Also ich denke mal, das kommt aber daher, weil Sprache und Frauen, das wird ja immer eher so ein bisschen in Zusammenhang gebracht. Das hängt wirklich damit zusammen.
Wo arbeiten denn Computerlinguisten? Du hast es ja eben schon mal angesprochen, die knüpfen im Praktikum mal ein paar Kontakte in die Wirtschaft, aber wo landen die denn dann tatsächlich?
Die arbeiten eigentlich überall da, wo Sprachtechnologie angewandt wird. Und da muss man ja sagen, das ist ja heutzutage fast überall der Fall. Also generell in der IT- und Telekommunikationsbranche, bei Suchmaschinenanbietern, bei Softwarefirmen, die also Übersetzungssoftware anbieten oder produzieren. Aber auch große Firmen, wie wir sie alle kennen, die Schreibprogramme, Büro- und Textverarbeitungssoftware herstellen. Natürlich auch Verlage, die gehen ja auch vermehrt ins Digitalgeschäft. Aber auch bei ganz vielen Start-ups, die sich dann so Nischengeschichten suchen, was weiß ich, von einem großen Verlag, die analogen Archive in digitale umstellen beispielsweise. Aber was man nicht vergessen sollte, die Wissenschaft an sich, also die Forschung, ist ein auch wichtiges Berufsfeld, vielleicht wichtiger als bei anderen Studiengängen, denn das Fach ist ja noch jung und es gibt noch viele ungelöste Probleme.
Also viel zu tun für Computerlinguisten und damit sind wir auch am Ende unseres Überblicks über den Studiengang Computerlinguistik. Und nächste Woche, da stellen wir Ihnen wieder einen neuen Studiengang vor, täglich ab 13:30 in kleinen Häppchen und am Samstag in der Zusammenfassung ab 9:05 Uhr in der Sendung Mein Studium. Und da gehen wir weg von modernen Computerentwicklungen, sondern wir drehen die Uhr im Prinzip um ein paar Jahrhunderte zurück, denn wir sprechen über den Studiengang Latein und unter anderem lernen wir am Montag etwas über die Ars Amatoria. Das ist ein Lehrgedicht über die Liebeskunst. Das alles nächste Woche in unserer Serie Mein Studium. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Britta Mersch sagt Tschüss und ich sage noch Danke an die Technik, an Alex Stojanow und an die Regie, an Christiane Wirz.